Ich war gegen Ende des Spiels schon so angenockt, da hat mein Körper auch wieder reagiert, dass meine Beine zitterten, aber richtig zitterten. Und ich konnte das nicht kontrollieren, weil ich, glaube ich, wusste, das ist nicht gut, dass wir dieses Spiel hier weiter übertragen. Du möchtest einfach nur nicht mehr auf dem Sender sein.
Tom Bartels musste im November 2015 in der Terrornacht von Paris ein völlig unwichtig gewordenes Fußballspiel zu Ende kommentieren. Sein schlimmstes Erlebnis in einem sonst wirklich schönen Berufsleben. Tom Bartels hat uns ja zum Beispiel 2014 im Finale von Rio zum WM-Titel geschrien. Im Promi-Talk sprechen wir über den Job am Mikrofon. Wir lernen aber auch den privaten Tom Bartels kennen, der in jungen Jahren überraschend viel Mist gebaut hat. Ich wünsche gute Unterhaltung mit dem Promi-Talk und Tom Bartels.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Tom Bartels ist bei mir. Herzlich willkommen, Tom.
Ja, freue mich sehr über die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Und jetzt könnten wir natürlich direkt hier mit Sport einsteigen und mit dir wahrscheinlich stundenlang über sämtliche Sportarten sprechen, die du ja auch lange begleitest. Das ist Schwimmen, das ist Skispringen, das ist natürlich Fußball. Aber ich möchte den Tom Bartels auch kennenlernen, der sich um die Kultur verdient gemacht hat. In Ende der 70er Jahre. Hättest du zumindest Teil einer Kulturveranstaltung sein können? Ein Posaunenkonzert in England.
Oh Gott, du bist ja wirklich gut vorbereitet. Respekt.
Und,
Respekt.
Ein Posaunenkonzert in England und Tom Bartels hat seine Posaune im Bus liegen lassen.
Oh ja, da könnte ich jetzt einige Geschichten erzählen. Um das abzukürzen, ich habe meine Mutter ist Organistin und Klavierlehrerin. Also das hat mich die ganze Jugend begleitet, das Geklimper. Wollte ich natürlich nicht. Ich habe dann Blasinstrumente gelernt, erst Tenor. Dann Posaune, war im Posaunenchor und der Bläsergruppe des Gymnasiums. Wir waren einige Male in England mit der Bläsergruppe und dort habe ich tatsächlich mal, als wir bei einem großen Arzneimittelhersteller in der Pause gespielt haben, sind wir mit zwei Bussen hingefahren und ich habe in keinem Bus meine Posaune gefunden und saß dann dort mit den Leuten, die diese Firma führten, zusammen und unser Orchesterleiter war unglaublich sauer auf mich.
Ich liebe diese Geschichte. Ich habe so lachen müssen. Du hast sie mal erzählt in einem Podcast, deshalb, ich bin dir jetzt nicht irgendwie auf die Pelle gerückt. Keine Sorge. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn man da steht und alle Kumpels und eben Mitglieder dieses Posaunenensembles wollen da loslegen und du stehst da und findest die Posaune nicht. Ist ja eigentlich ein schrecklicher Moment.
Leider kein Einzelfall, würde ich sagen, zu der Zeit. Ich habe da einige Dinge gebracht. Ich war sicher noch nicht so reif, wie ich hätte sein können. Ich habe unter anderem auch unseren Busfahrer nachts geweckt, weil ich meinen Walkman im Bus vergessen hatte, was auch zum Skandal geführt hat. Unser Dirigent, unser Orchesterleiter hat mich dann ins Achtung geschickt im ganzen Bus. Ja. Der braucht seine Schlafzeiten und weil einer seinen Walkman da vergessen hat in der Jugendherberge, klopft der. Ein Wahnsinn. Und mir sind so einige Dinge passiert.
Aber du hast gerade gesagt, du saßt dann bei diesen Firmenvertretern, die dieses Konzert veranstaltet hatten und hast die, glaube ich, ganz gut unterhalten.
Das war das Schönste. Ich war bester Dinge, fühlte mich da aufgenommen. Wir haben gescherzt, gelacht und der Musiklehrer, mit dem ich inzwischen natürlich ein gutes Verhältnis habe, aber der kam dann zum Tisch und konnte das gar nicht begreifen, dass ich dann nicht in mir zusammengefallen als Häufchen Elend sitze, sondern den Spaß meines Lebens hatte. Aber das ist mir danach, habe ich dann auf dieser Reise sehr aufgepasst. Ja.
Du hast denen wahrscheinlich einen größeren Gefallen getan als Tischpartner, als Musiker auf der Bühne. Kann das sein?
Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also der beste Musikant war ich nicht, definitiv nicht.
Ich glaube, es war eine ganz interessante Zeit, weil du gesagt hast, dir sind ein paar so Dinger passiert. Du wirkst immer so wahnsinnig stabil jetzt und so geerdet und du ruhst so in dir. Das ist zumindest der Eindruck, den du vermitteln kannst, sehr glaubhaft. Aber in deiner Kindheit und Jugend gab es schon auch so ein paar Kurven, die du gedreht hast, die vielleicht nicht so doll waren auf den ersten Blick. Vielleicht haben sie dir jetzt aber auch einiges ermöglicht dann. Gehen wir mal in die 7. Klasse. Du fällst durch, du schaffst die Klasse nicht. Das ist jetzt noch nicht so unüblich, haben viele von uns erlebt. Aber du sagst deinen Eltern bis zum letzten Tag nicht, was da passiert ist. Und ihr sitzt am Tisch und irgendwann wusstest du ja, die Guillotine rauscht irgendwann auf dich runter.
Verdrängungsmonster. Also ich habe das alles verdrängt, wollte es nicht wahrhaben und wollte vor allem mein Leben, was ich geführt habe, das was aus Tennis, Fußball, Sport, natürlich auch Musik, Freundinnen bestand, nicht aufgeben. Und es war irgendwann klar, der Zug ist abgefahren. Bin sehr früh eingeschult worden mit 5 und habe so dann, die Grundschule war toll und die ersten Gymnasialjahre waren schon schwieriger. Da war ich so immer der Kleinste und musste mit dem Bus fahren und habe so den Anschluss verloren und in der 7 komplett. Also habe ich immer laufen lassen, aber wirklich zu Hause jede Arbeit verschwiegen und jetzt wo du sagst, ich kann im Prinzip die Angst und den Schmerz noch fühlen oder abrufen, wie es war, morgen, spätestens morgen, musste ich hier die Karten auf den Tisch legen und meine Eltern haben ja mit mir ein Essen dann veranstaltet zum Mittag und wussten ja durch den Brief, der gekommen ist von der Schule schon, dass ich nicht versetzt bin. Und haben dann nachgefragt, wie denn das Zeugnis so wird. Und ich habe mich weiter um Kopf und Kragen geredet, bis meinem Vater der Kragen geplatzt ist. Und dann ist alles aufgeflogen. Das hat sicherlich in der Phase das Verhältnis zu den Eltern schon auch belastet. Aber sind ja christlich erzogen, groß geworden, haben großes Herz und haben mich irgendwann auch wieder ins Herz geschlossen. Aber das waren keine so richtig schönen Zeiten.
Keine Sorge, ich führe dich jetzt nicht in alle Abgründe deines Lebens.
Es gibt noch einige.
Nicht, dass du hier Schmerzen leidest, das ist natürlich nicht Plan hier unseres Treffens oder Ziel unseres Treffens.
Nein, das ist lange her. Also das ist alles, das gehört zu mir. Es gibt eine ganze Menge andere Dinge, die dazugehören und ich glaube, dass ich auch nicht der Mensch heute bin, der so stabil wirkt, wenn das nicht alles passiert wäre. Und heute kann ich darüber lachen, weiß das zu schätzen. Ich weiß aber schon auch, wie weh manche Sachen taten und wie hart die Realität sich angefühlt hat.
Ich kann mir das unglaublich gut vorstellen, wie du da saßt an diesem Tisch und wie sich das immer mehr zuspitzt. Interessant ist natürlich, wann war das ungefähr?
Das wird gewesen sein,
Anfang der 70er
Jahre. Klasse. Ja, genau. So.
Wie anders offensichtlich auch noch Schulen funktioniert haben damals, weil heute würde man da natürlich engmaschigst informiert und fünfmal eingeladen zum Elterngespräch und hier und da. Damals konnte man es noch ein bisschen mehr laufen lassen. Ich weiß nicht, ob es immer gut war, aber vielleicht auch doch. Du hast gerade gesagt, deine Eltern waren christlich geprägt, du dann christlich erzogen. Ich glaube, es gab sogar auch Pfarrer in deiner Familie.
Die Brüder meines Vaters, alle Pfarrer, der Opa im Landeskirchenamt in Hannover und da eine sehr angesehene Persönlichkeit. Ich habe das später mal besucht, weil ich einen Film zum Dienstende meines Vaters gemacht habe, über ihn und habe auch Hannovers Landeskirchenamt besucht, habe also diese Ahnengalerie gesehen. Es gibt einen Pastor Bartelsweg in Wettbergen in Hannover. Die Familie hat in Wettbergen gewohnt und in Hemming-Westerfeld meine Oma, also der ganze Raum Hannover. Und mein Vater ist so groß geworden, meine Mutter letztlich auch. Und die waren mit Kirchenmusik und vielen, vielen Rollen in der Kirche sehr vertraut. Ich zunächst auch, bin aber irgendwann abgesprungen.
Ja, warum?
Ich habe alles durchdacht. Ich habe meinem Vater irgendwann ein Buch geschenkt zu Weihnachten, die Kriminalgeschichte des Christentums. Das hat dann ziemlich eingeschlagen, Weihnachten, aber so waren die Zeiten damals. Da war ich 16 und konnte das alles nicht nachvollziehen. Und das ist für mich Mittelalter, habe ich dann meinen Eltern erklärt und nichts anderes. Ich würde sagen, das habe ich bis heute schon relativiert. Ich habe vor jedem Respekt. Jeder hat natürlich das Recht, seinen Glauben zu leben und etc. Aber für mich ist das nie zurückgekommen. Und meine Eltern akzeptieren es. Und inzwischen, wir führen viele Gespräche immer noch, können sie das auch sogar alles nachvollziehen, verstehen.
Ja. Beneidest du deine Eltern manchmal ein bisschen um ihren Glauben?
Gar nicht.
Nein?
Nein. Ich habe so für mich selbst meine Werte gefunden. Die sind durchaus auch kirchlich fundiert und das ist die Basis. Wir haben aber unsere Kinder auch nicht taufen lassen und ich denke dafür für mich zu logisch. Ich schaffe das nicht, den Transfer hinzubekommen, dass ich dem was abgewinnen kann. Ich gehe gerne mal in Kirchen und gucke mir die als historische Bauwerke an. Aber kann damit ansonsten für mich rational wenig anfangen.
Ja, rational nicht, aber man kann ja sagen, ich beneide Menschen, die glauben können, weil sie dann eben vielleicht Trost finden in Situationen, in denen es vielleicht gar keinen Trost mehr geben kann, dass es dann eben so eine Stufe weitergeht. Also ich bin ähnlich wie du, bin da eher rational aufgestellt, habe jetzt aber zum Beispiel bei meiner Schwiegermutter, die gestorben ist und in ihren letzten Minuten einfach geglaubt hat und dadurch ganz friedlich, glücklich gegangen ist, habe ich gedacht, wow.
Das ist schön, dass sie das kann. Ich kann nicht sagen, dass ich sie beneide. Ich hoffe darauf, dass es vielleicht, dass es so ist, wie du sagst, dass die Menschen dann sehen, dass sie ja richtig lagen. Aber ich sage immer, wenn der liebe Gott, wenn er denn so ist, wie er definiert wird, auch vom Christentum, dann wird er mich in die Arme schließen, egal was ich mache, ob ich in die Kirche gehe oder nicht. Ja. Also habe ich ein großes Vertrauen darauf, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und egal, ob ich jetzt glaube oder nicht, ich schaffe es einfach nicht.
Dann bleiben wir im Weltlichen. Nochmal kurz zum Verhältnis zu deinen Eltern, die da eben sehr geprägt waren und da war dann zum einen das Verzeihen, dass der Junge sich da um Kopf und Kragen redet und lügt, dass sich die Balken biegen. Andererseits ist das Lügen natürlich auch eine fürchterliche Sünde. Wie wurde das so erzieherisch dann aus tariert? Ja, wie lange waren Sie dir Gram?
Schon, das wurde mir schon nahegebracht. Ich habe aber dann auch nicht direkt daraus die Lehren gezogen, dass ich dann aufgehört habe, irgendwelche Schauspiele zu veranstalten. Das hat sehr viel länger gedauert, ja, tatsächlich. Also bestimmt nochmal 7, 8 Jahre. Ich habe dann einfach geguckt, dass ich, es war ja so alles die Zeit, ich war dann, ich habe erzählt von England, es gab natürlich andere Dinge, die zu Hause auch passiert sind. Dann nicht versetzt worden und noch diverse. Ich habe ja, weiß ich nicht, habe ich auch mal irgendwo erzählt, habe dann auch noch irgendwie es geschafft, Spielautomaten regelmäßig zu füttern, ja, mit Geld und habe dann einen großen, ja, Schuldenstand aufgebaut, bis ich so 18, 19 war. Und irgendwann dann mal gab es so einen wirklichen Cut und sowas wie Einsicht und okay, so kann ich nicht weitermachen. Aha. Das ist ja alles ganz nett hier, aber jetzt musst du mal irgendwie auf den Boden kommen und mal beginnen, dein Leben in eine andere Richtung zu drehen.
War das an diesem Punkt, als du, ich glaube, du hast die Banklehre gemacht und währenddessen war so ein bisschen eine Lehre, trotz der Lehre war eine große Lehre und du hast es dann gefüllt eben mit so Spielen.
Sport, und, viel Sport, ja, aber natürlich auch, meine Freundin war in Salt Lake City, die war damals ein Jahr weg und ich hatte oft irgendwie das Gefühl, ich habe Zeit. Ja? Und dann gibt es schon so Dinge, die dich süchtig machen können, wie sozusagen dass diese Verlockung, jetzt kann ich aber das ganz große Geld machen irgendwie und Geld gewinnen und dann habe ich keine Ahnung, was ich mit dem Geld gemacht hätte. Ich wollte mir eigentlich gar nichts, hatte gar keine großen Träume, was ich mir kaufen möchte, aber bin da so gedankenlos reingesuppt, auch mit ein paar Freunden. Und das hat dann schon großer Kraftanstrengung gebraucht, da wieder rauszukommen. Allerdings auch Entscheidungen, die ich dann selbst getroffen habe. Ich habe von heute auf morgen aufgehört und habe dann das Geld zurück erarbeitet, weil mein Vater das auch wollte.
Und die haben für dich, deine Eltern haben für dich gebürgt.
Die haben gebürgt und dann auch meine Schulden beglichen bei der Bank. Und dann habe ich das abgestottert 1,5 Jahre lang. Aber ich bin heute sehr, sehr dankbar dafür. Das war so Anfang 20, dass ich es machen musste, weil ich würde sagen, im Gegensatz zu schon einigen Kollegen, die ich kennengelernt habe, habe ich so einen ganz guten Einblick in die Arbeitswelt bekommen, in allen Richtungen, wie hart sich Leute Geld verdienen müssen. Ja. Das ist ja mit meinem Job so nicht zu vergleichen. Also das war schon sehr, sehr, sehr lehrreich.
Aber bist du ein Suchtmensch? Ich meine, hier saß schon Werner Hansch, Sportkommentatoren-Legende. Er war ja schwer spielsüchtig und war immer auf der Kante und hat sein Leben da wirklich ja zum Teil ruiniert. Hat dich das später immer mal wieder so angeflogen, diese Suchtgedanken oder dass du da gefährdet warst, abzurutschen?
Nee, gar nicht. Das mir war irgendwie immer klar, dass wenn ich das will, dann höre ich schon damit auf und so weiter. Ich konnte das da zwar so am Ende, auch aufgrund dieses geringen Einkommens, was ich hatte, das ist natürlich dann wirklich so, dass so ein Spielautomat da viel von kassiert, von dem, was du verdienst. Ja. Aber es hat für mich immer so einen Reiz verloren. Und ich habe dann auch wirklich, ich bin da schon sehr, ich habe das vorhin schon mal gesagt, rational. Ja. Wenn ich mich dann hinsetze und mir überlege, so, wie sieht dein Leben gerade aus und was möchtest du eigentlich davon? Dann musst du jetzt irgendwie Entscheidungen treffen und hör mit dem Scheiß auf. Und genauso habe ich es dann letztlich entschieden. Und dann bin ich null in der Gefahr, rückfällig zu werden. Aber das hat natürlich mit den Leuten, die da reinrutschen, da muss ich schon sagen, Respekt, die sind nochmal in einer anderen Dimension unterwegs. Das ist ja mit Alkohol, mit Zigaretten, ich habe nie geraucht, trinke auch gar keinen Alkohol. Ist das schon anders? Also ich habe da Hochachtung vor jedem, der das packt, da wieder sich rauszukämpfen. Ja. Bei mir war das 2, 3 Jahre. Die habe ich da ziemlich gesündigt, aber danach für mich das auch beendet. Und ich bin jetzt null in irgendeiner Richtung gefährdet. Ja.
Aber da hat dieser Junge von der Sparkasse, macht da dann solche Geschichten, das kam wahrscheinlich nicht gut an.
Kann jedem passieren. Passiert ja Fußballprofis, ja. Passiert ja Leuten, die richtig Geld haben. Aber die verlieren ganz andere Summen in Casinos etc. Nee, das kam, ja gut, was heißt, kam nicht gut an? Zu Hause kam es nicht gut an. Ja. Meine Kumpels haben darüber gelacht, die hatten ja teilweise, die haben ja das gleiche Leben gelebt. Heute Fußballtraining, abends, davor noch Tennis gespielt, dann so ein bisschen Automaten, dann sind wir rausgegangen und das gefühlt 3-mal die Woche. Da war viel Zeit. Ja. Aber das geht eben nicht ewig. Ja.
Aber was dich dann, glaube ich, schon ausgezeichnet hat und auch so ein bisschen auf den Weg gebracht, war dieses, ich arbeite das ab. Ich gehe dann in die Fabrik, ich weiß nicht, was war es, Keramikfabrik?
Ja,
oder,
Keramikfabrik, genau.
Wir und haben da dann richtig schuften.
Ja. Mit allen Schichten, 5:30 Uhr anfangen. Und wenn ich um 5 Uhr aufstehen musste, wusste ich, dass ich Mist gebaut habe irgendwann mal. Ich muss nicht um 5 Uhr aufstehen, ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Und das musste ich lange machen, 1,5 Jahre. Aber als ich dann mal so in diesem Rhythmus war, und dann, ich bin noch mit den ganzen Leuten da, den ganzen Arbeitern, jeder Couleur, jeder Schicht super klargekommen. Ja. Das hat mir schon, es liegt mir mit Menschen umzugehen, also zu arbeiten. Dann kannst du auch in so einem Betrieb schnell aufsteigen. Ich hatte irgendwann auch so kleine Aufsichtsfunktionen. Da habe ich nur noch die Tanks alles kontrolliert und musste körperlich gar nicht mehr arbeiten, weil natürlich wortgewandt ich meinem Vorarbeiter erklären konnte, wie was doch schneller und rationaler und besser zu tun sei. Und so habe ich dann eigentlich eine ganz gute Zeit gehabt, habe die Leute alle gemocht, musste mich dann aber verabschieden, weil ich ja in meinem Leben doch nochmal irgendwann was anderes machen wollte.
Und wenn man diesen Punkt jetzt nimmt, dann ist das natürlich schon noch sehr weit weg vom Sportreporter, Kommentator, der jetzt wirklich eine der Stimmen des Sports und im deutschen Fernsehen ist. Wie war da der Traum schon geboren, dass du sagst, ich möchte mal in die Richtung gehen? Oder war es wie bei vielen Karrieren nachher alles Zufall und also hat sich irgendwie so zusammengerüttelt?
Der Traum war schon geboren. Also das wollte ich immer. Also es war schon so meine Leidenschaft. Ich habe zu Hause die Spiele mit meinen Kuscheltieren kommentiert und alles kommentiert, was ging. Haben ja andere auch gemacht. Ich weiß nicht, ob du auch früher ähnlich groß geworden bist.
Frag mal meine Schwester. Die hat bis heute ein Knalltrauma, weil ich im Kinderzimmer natürlich immer alles kommentiert habe. Zimmer aufräumen, Bett machen, Kuscheltiere, Playmobil-Männchen. Alles kommentiert.
Ja gut, deswegen bist immer du hier. Ich habe vor allem so Fußballspiele kommentiert, natürlich, weil ich auch selbst gespielt habe. Oder wir haben die Reporter nachgeahmt, wenn wir gekickt haben, die es damals gab, von Heribert Fassbender, Jochen Hagenleit, vor allen Dingen die Hörfunkkommentatoren, weil es gab ja nicht so viel Live-Sport im Fernsehen. Ja. Aber das war natürlich in Melle, da bin ich groß geworden, in Celle geboren, aber in Melle aufgewachsen, Niedersachsen. Völlig unrealistisch. Gab niemanden, den man kannte, der beim Fernsehen arbeitet. Das war eine andere Welt. Das war unerreichbar. Aber mein Bruder hat dann in Köln Sport studiert. Den habe ich besucht und habe dieses Sporthochschulcampus in Köln gesehen. Und da dachte ich natürlich, okay, das ist natürlich was anderes als Melle. Hier sind ja Leute, die ticken ja wie du, die sehen auch genauso aus und die machen den ganzen Tag Sport. Da muss ich irgendwie hin. Und dann wurde das natürlich so ein bisschen realistischer, weil dann lernte ich auch mal Leute kennen, die beim Fernsehen arbeiteten. Florian König unter anderem. Weiß nicht, ob du den kennst, der natürlich, moderiert klar. für RTL und unter anderem jetzt Doppelpass etc. Mit dem habe ich mich im Studium angefreundet und der war schon beim Süddeutschen Rundfunk. Und hat mir dann irgendwann gesagt, ey, du musst zu uns kommen, deine Stimme und du sprichst ja überhaupt kein Idiom, du sprichst überhaupt keinen Akzent, das ist ja perfekt und die ist tief und gut und machst bei uns aber ein Praktikum. Ich bin beim WDR schon als Student gewesen und das war dann für mich letztlich der Game Changer.
Und du hast vorher schon, die Liebe zum Sport, die war natürlich vorher schon da, auch in Melle. Du hast, wenn ich das richtig weiß, das komplette Stadionheft deines Heimatvereins irgendwie kreiert. Artikel, Statistiken.
Jeden Werbepartner besorgt.
Werbepartner besorgt, was da, wie man es so ist, glaube ich, wenn man da so ein bisschen manisch. Auch, warst du so einer? Wo
muss ich eindeutig zustimmen. Ja. Listen geführt, wer wie viele Tore geschossen hat in jeder Mannschaft. Erste Herren, zweite Herren. Nicht Vorlagen, aber Tore und Spielstatistiken, alles.
Und wahrscheinlich auch jetzt noch wahnsinnig viel unnützes Wissen im Kopf.
Das sicher. Ja. Ist ja alles unnützes Wissen, was wir haben. Aber gut, das geht ja als Sportreporter nicht anders. Ich gucke natürlich auch viel und bin jetzt nicht das Lexikon schlechthin. Man kann ja heute auch alles googeln, aber natürlich zu unserer Zeit ging das nicht.
Also ich habe schon noch so die Mannschaft von Bayern 05 Uerdingen von 1982 oder so.
In der
Rotenburg-Kampfbahn. Das kriegt man natürlich alles noch.
Gegen furchtbar, Dresden. Natürlich. Ja, das ist ja das Schlimme. Wir sagen irgendwelche Sachen, dass die Leute, die Jüngeren, werden denken, über was reden die da?
Ja, genau. Ja.
Aber das war natürlich ein episches Spiel.
Ja. Wunderbares, unnützes Wissen, muss ich sagen. Mir gefällt es sehr. Und dann wurde klar, du hast gerade gesagt, die Stimme ist gut, er hat keinen Dialekt, den kann man also überall in Deutschland auch hinschicken, ohne dass er unangenehm auffällt. Er kann sich gut ausdrücken und da hast du gleich richtig Blut geleckt. War das für dich dann klar, da will ich jetzt auch hin? Ich meine, das wollen viele.
Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Das hat sich dann schon eher ergeben. Ja. Also ich für mich ist schon wichtig, dass ich mich in Redaktionen wohlfühle. Als ich beim WDR, das war vielleicht sogar noch wichtiger, dass ich beim WDR in der Sportredaktion, wo ich alle Reporter kannte, als Kind, Wilfried Luchtenberg, Klaus Schwarze, Heribert Fassbender, Herbert Watteroth, Eishockey, die kannte ich alle. Ja. Und dann war ich auf einmal in dieser Redaktion, Adi Fuller.
Ja.
Und bin da in diese Türen gelaufen und da stand jedes Mal jemand, den ich kannte. Und ich habe da im Prinzip die Hemmungen abgelegt, dass die irgendwie in einer ganz anderen Welt schweben als ich. Und habe gemerkt, die sind ja nahbar, die reden mit dir und die können sogar dein Wissen nutzen und du kannst was für die tun und Beiträge schneiden. Ja. Und das war eigentlich so fast noch wichtiger als dann der Move nach Stuttgart.
Und dann kommt ja aber der Moment, man hört sich das erste Mal. für mich damals auch ein Schock, weil man es einfach auch, man kann es schon sagen, sehr schlecht macht am Anfang. Ja, ja. Dieses Reporter-Spielen. Ja. Wir haben es ja in unseren Kinderzimmern, ja. Du mit den Teddys, ja. Ich mit den Playmobil-Figuren. Man spielt es jahrzehntelang, ja. Und dann macht man es tatsächlich und es hört sich aber halt an, als würde man es spielen.
Ja. Und man denkt, man ist wahnsinnig emotional, genau. Aber man ist völlig zurückhaltend, ja. Und verschüchtert.
Wie war das erste Feedback, wenn dann ein, weiß nicht, Ernst Huberti oder Heribert Fassbender zu dir sagt, Tom, du hast alle Anlagen, aber es klingt halt...
Das war in Stuttgart tatsächlich. Ich habe beim WDR erstmal keine Beiträge machen können, sondern nur Matzredakteur und Student. In Stuttgart war Gerhard Meyer-Röhn Sportchef.
Ja.
Der hat sich die ersten Sachen angehört. Jürgen Schiek, es gab ja einige Förderer. Mhm. Der Flo war natürlich noch da, Helmut G. Müller.
Mhm.
Und die waren total wohlwollend. Das war so schön für mich, so angenehm. Es war einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Ich habe mich in der Redaktion super, super wohl gefühlt, obwohl ich da nur so ein Student war.
Ja.
Und dann haben die ersten Stöcke geholt. Es gab eigentlich sehr viel Lob.
Ja.
Mehr Lob, als ich, wenn ich es heute höre, eigentlich verdient hätte. Es war natürlich auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Es wurde nicht so emotional kommentiert wie heute. Da musste ich mich eher so reinarbeiten. Aber ich habe ja dann erstmal Oberligaspiele gemacht, Ludwigsburg-Reutlingen. Die Redaktion war bei der Leichtathletik-WM in Stuttgart und ich bin nach Ludwigsburg gefahren.
Du warst der Einzige, der da war dann. Ja. So dieser klassische, wer könnte es denn machen?
Und dann habe ich mich natürlich hier mit vielen Leuten von Martin Hägel, der Trainer in Ludwigsburg war, oder Jogi Löw oder Horst Fringer oder Jürgen Röber oder Winnie Schäfer. Mit solchen Leuten bin ich ins Gespräch gekommen und gut ins Gespräch gekommen. Und dann wusste ich irgendwie, es liegt mir mit Menschen. Jetzt musst du das nur noch hinkriegen, dass das auf dem Sender auch wirkt.
Mhm. Und dann gab es da ja einen wachsenden Markt. Da kam dann Premiere, hat dann die Bundesliga übertragen, die Champions League. RTL hatte dann die Champions League, da warst du ja auch. Dein erstes Champions League-Spiel war Hamburg-Turin.
Gegen Juventus Turin an meinem Geburtstag.
An deinem Geburtstag?
Am 13.09. So wie
4:4.
4:4.
So.
Unnützes
Wissen.
Und ich bin nachts dahin gefahren worden nach Hamburg, weil ich Dienstag schon eine Zusammenfassung zu Hause von 20 Minuten gemacht hatte.
Ja.
Irgendein englischer Verein und bin morgens angekommen. Nervös war ich schon öfter, da auch natürlich. Erstes großes Spiel für RTL, Marcel Reif war weg. Wie macht es der Nachfolger? Aber man wächst ja an seinen Aufgaben.
Ja. Und da gab es dann eben, wie gesagt, einen wachsenden Markt. Da waren es eben nicht nur wir, sondern da kamen andere Player dazu. Wie hast du dich da vorgestellt? Oder gibt es da einen richtigen Transfermarkt? So wie im Fußball selbst dann auch. Sagt da irgendeiner, so Herr Bartels, kommt da der Headhunter und sagt, Herr Bartels, Marcel Reif würde Sie gern mal sprechen, weil Sie sind der kommende Mann. Oder wie haben wir uns das vorgestellt?
Es ist so, dass ich in Stuttgart hier meine ersten Live-Spiele machen durfte. Wie gesagt, das Vertrauen war so groß. Ich glaube, ich habe ungefähr ein Jahr, nachdem ich da richtig angefangen habe, habe ich ein Live-Spiel gemacht, Stuttgarter Kickers gegen den KSC. DFB-Pokal Achtelfinale 2-0 für Karlsruhe. Noch eine große Mannschaft mit Thomas Hessler, Winnie Schäfer Trainer. Taifun Korkut, neulich mal bei uns bei SWR Sport zu Gast, hat für die Kickers gespielt. So schließen sich manchmal Kreise, wenn man sich wieder trifft. Auf jeden Fall war das so der Anfang, dass ich ein paar Live-Spiele machen durfte, auch UI-Cup. Und da hat ein Spiel Marcel Reif im Hotel gehört. Als er in Stuttgart im Hotel war, hat er das Spiel gehört und hat mir dann irgendwann gesagt, junger Kollege, ich habe Sie gehört, Sie können noch längst nicht alles, aber Sie scheinen mir sehr begabt zu sein. Und dann habe ich mich immer mit ihm treffen dürfen in England. Aber das ist auch eine eigene Geschichte.
Ja, weil er so ein angenehmer oder verschrubbelt, er wirkt etwas exzentrisch.
Also es war
Marcel
so,
Reif ist natürlich ist ein
exzentrisch.
Typ.
Marcel Reif ist exzentrisch, definitiv, aber wenn ich das schnell sagen darf, ich war damals schon für die ARD bei der Euro und in Manchester hatte ich dann mit Marcel ausgemacht, wusste natürlich von der ARD niemand, dass wir uns treffen.
Geheimtreffen
in seinem Hotelzimmer oder in seinem Hotel und ich bin zur Rezeption und dachte, er sitzt irgendwo und war aber nirgends, habe an der Rezeption gefragt, dann hieß es, nee, der ist im Zimmer, ich soll aufs Zimmer kommen. Bin ich hin und das Zimmer war komplett dunkel, die Tür stand offen, ich habe geklopft, dann kam er in kurzer Hose zur Tür und hat gesagt, ja, junger Kollege, schön, dass Sie da sind, kommen Sie rein, Sie haben sicher nichts dagegen, wenn wir uns erstmal das EM-Spiel Bulgarien gegen XY angucken. Dann hat er auf dem Bettblatt genommen, hat sich aufs Bett gelegt, Marcel Reif, für mich natürlich auch damals schon einer der ganz großen dieses Jobs, den ich da machen wollte. Und da habe ich auf dem Stuhl daneben gesessen und da haben wir erstmal 45 Minuten dieses EM-Spiel geschaut und er hat dann im Prinzip im Gespräch immer hören wollen, wie ich die Szenen bewerte. War so ein kleiner Test, aber es war am Ende alles erfolgreich. Und ich bin mit Marcel immer sehr, sehr gut ausgekommen und habe von ihm sehr, sehr viel auch gelernt.
Aber du hattest keine Angst. Ich meine, du bist ein junger Mann, es öffnet sich die Zimmertür, da steht einer in kurzen Hosen. In einem abgedunkelten Zimmer hast du plötzlich gedacht, du kommst irgendwie in so ein MeToo-Szenario. Das ist jetzt nicht die Besetzungscouch, sondern das Besetzungshotelbett.
Hat mir schon geholfen, dass ich natürlich auch Herbert Fassbender und all diese Leute, Fritz Pleitgen, ich habe Ordner zu Fritz Pleitgen gebracht und ihm zur Unterschrift vorgelegt. Und er hat mich gefragt, und wie geht es Ihnen? Was machen Sie? Wo studieren Sie? Und ich hatte ja so viel Respekt vor diesen Größen. Ja. Das ist aber durch die Zeit dann, da war ich auch schon einige Jahre in Stuttgart, dann nicht mehr so gewesen. Also das war schon 3 Jahre lang abgebaut. Okay. Sodass ich dann durchaus mich der Situation halbwegs gewachsen
fühle. Weil es klingt erstmal ein bisschen schräg.
Ja, das war definitiv schräg. Also ich habe es Marcel natürlich auch hinterher gesagt, er lacht darüber herzhaft heute noch, weil er das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ja. Für den kam da irgendeiner, den er einstellen wollte und er wollte aber das Spiel sehen. Mhm. Passte eigentlich nicht so richtig, aber in der Viertelstunde, in der Pause kriegen wir schon hin.
Ja.
Marcel muss ich unendlich dankbar sein.
Ja. Es ist ja ungewöhnlich, die meisten Männer, ich schließe mich da ein, bekommen von ihren Frauen zu hören, du redest zu wenig, du solltest ein bisschen mehr kommunizieren. Ich glaube, du bist wirklich einer, der von seiner Frau auch mal hört, wieder zu viel geredet, sag mal weniger, ist dann aber auch wahrscheinlich auf den Beruf bezogen. Sie sagt dir schon manchmal bei der und der.
Immer Klartext. Also das ist ja auch, das ist in unserer Beziehung aber auch so. Also so funktioniert das bei uns. Ich sage ihr auch, wenn mir irgendwelche Dinge wenn das nicht ideal läuft aus meiner Sicht. Aber klar, ich würde auch sagen, sie hat recht. Das ist für mich die größte Hürde, weniger zu sprechen.
Ja.
Wenn ich mal jüngere Kollegen schule, sage ich immer, und ihr müsst immer denken, das ist Fernsehen, sprecht nicht zu viel, die Menschen sehen Dinge. Aber selbst muss ich mich immer wieder fragen, ob ich diesem Anspruch gerecht werde.
Ja. Warum ist das so schwer?
Weil mir immer irgendwas einfällt und ich denke, das habe ich jetzt auch noch gesehen, das kann ich auch noch schnell sagen. Aber weniger ist wirklich mehr. Und ich meine das ernst, selbstkritisch, ich muss mich bis heute hinterfragen. Und ich muss bei jedem Spiel schauen, dass ich bewusst...
Das Mikrofon fällt, glaube ich,
um. Dass ich bewusst Pausen einbaue.
Du bist so gut vorbereitet wahrscheinlich. Kann das sein?
Aber dass man das habe ich jetzt schon gemerkt, das bist du auch.
Ja.
Und klar,
aber ich lasse ja dich reden, das stimmt, alles gut.
Aber ohne Vorbereitung geht gar nichts. Ja. Letztlich ist das ein knallharter Job, was Vorbereitung angeht. Also gerade bei so vielen Sportarten, die ich mache und bei der Masse von Sportlern und Athleten und wenn man ihnen gerecht werden will und mehr machen möchte als 0815 und das, was sowieso jeder weiß, musst du halt wirklich arbeiten.
Aber ich denke, also... Ich weiß halt nicht, ob sich's immer lohnt. Also du hast, glaube ich, Finale 2014. Ich glaube, du hast auch noch die Mörtelmischung der Tribünentreppen. Hättest du wahrscheinlich auch noch sagen können. Unfassbar gut vorbereitet. Ich meine, 2014 war für dich natürlich nachher auch ein Triumph. Du hast genau die richtigen Worte gefunden. Deutschland gewinnt. Dann kommt der Kommentator immer besser weg als bei bitteren Niederlagen.
So ist es. Genau so ist es. Ja.
Trotzdem so vorbereitet und nachher muss man so verdichten, damit man den Leuten eben nicht auf den Keks geht. Wahnsinnig schwierig.
Ist es. Das ist letztlich die Königsdisziplin. Also im Fußball ist es das eine, aber jetzt läuft gerade, es laufen ja immer wie große Ereignisse. Nehmen wir mal Olympia Schwimmen.
Ja.
Und du hast unzählige Strecken, bei Männern und Frauen.
Ja.
Und du weißt ja nicht, wer gewinnt. Bei ein paar Strecken weißt du es, aber da gewinnt dann Daniel Whiffen, ein Ire. Ich sag jetzt irgendein Beispiel, oder Sarah McIntosh aus Kanada.
Ja.
Das sind zu Hause Nationalhelden. Es hat ein Ire ewig nichts gewonnen. Aber dann darfst du nicht nur wissen, aus welchem Ort er kommt und wie alt er ist. Du kennst idealerweise seine Lebensgeschichte und weißt, was das in diesem Moment für den bedeutet und für das Land bedeutet und für seine Eltern. Oder Florian Wellborg, der hat einen dramatischen Todesfall in seiner Familie und auch das prägt ihn als Mensch. Du musst es als Reporter wissen, ob du das immer sagen musst. Das ist die andere Sache, aber ansonsten hätte ich nicht das Gefühl, dass ich der Sache gerecht werde. Und das gilt eigentlich für alles, was ich mache.
Also ich bewundere dich da sehr, dieses Timing zu haben und auch die Empathie. Wann wollen die Leute auch mal nur gucken? Du hast es ja geschafft, ich weiß nicht mehr, wann es war. Du hast die irischen Fans mal singen lassen. Irland lag 0-4 hinten, Spiel war gelaufen. Die irischen Fans, wie sie eben so sind, voller Herzblut, feiern ihre Mannschaft, obwohl sie fürchterlich auf die Schnauze bekommen haben. Und du hast gesagt, so, und jetzt hören wir uns das an.
Das muss man schaffen und genauso muss man den Mut haben, bei einem Elfmeter den Messi verwandelt, deswegen bin ich froh, sie nicht in Südamerika kommentieren muss, wo ich dann Goal rufen müsste, 30 Sekunden. Wenn Messi den Elfmeter verwandelt, was willst du dann Gutes sagen? Hm. Also klar, wenn du jetzt geniale Einfälle hast, aber es ist ja dann am besten 20 Sekunden zu schweigen. Ja. Und das muss man hinkriegen und sich auch trauen. Ja. Weil die Leute sehen ja, dass er Elfmeter verwandelt. Jetzt kann ich neunmal, Messi hat auch jeder erkannt. Und das ist eigentlich, muss man das abwägen, immer wieder.
Ja. Jetzt 2014, bleiben wir nochmal einen Moment bei diesem Finale, dass die Spieler nach diesem Finale und nach diesem Turnier total platt waren und ganz lange brauchen, um sich quasi wieder aufzuladen, das auch emotional zu verarbeiten. Das leuchtet ein. Ich habe mit Interesse gelesen und gehört, dass auch der WM-Kommentator Tom Bartels erstmal in ein richtiges Loch gefallen ist. Also vielleicht erstmal gar nicht so bewusst, aber dann im Urlaub. Ich glaube, er war in Norwegen und der Papa Bartels war komplett aus dem Spiel.
Aber komplett, ja. Ja. Und auch völlig aus dem Nichts. Ich habe damit null gerechnet. Ja. Also ich war halt bei der WM, wie du sagst, wie immer in meinem Fieber da, alles vorzubereiten bis zur letzten Sekunde, war erleichtert, als das ist natürlich auch eine große Nervosität, weil du kannst dich ja im Prinzip, kannst du dich ja wirklich ins Nirvana oder ins Nichts kommentieren an solchen Tagen, wenn es dann nicht so läuft, wie es läuft und du noch die nicht die richtigen Worte findest und das Spiel auch anders ausgeht, war wahrscheinlich total erleichtert. Dann war ich noch mit unserem Team zusammen und wir haben das darauf noch angestoßen. Ja. Da bin ich immer nach Hause geflogen. Und war im Prinzip 2-3 Tage im Normalmodus. Schon so ein bisschen high, weil das toll war, auch schön für Deutschland. Man kennt ja Spieler, man kennt Trainer, das Team und freut sich mit. Und dann sind wir nach Norwegen geflogen. Das ging am Anfang noch und irgendwann kam in Trondheim der absolute Absturz. Und dann bin ich wirklich wie so eine Hülle mit meiner Familie gefahren. Ich habe nachts 3 T-Shirts durchgeschwitzt, aber das 6 Tage am Stück. Und ich war nicht krank.
Waren das so verspätete Angstzustände, irgendwas zu versemmeln?
Wahrscheinlich. Also Stress abgebaut, Stress, den ich gar nicht so wahrgenommen hatte. Das hatte ich danach nie wieder, aber ich habe dann natürlich auch schon etwas mehr auf mich aufgepasst.
Wollte ich gerade sagen. Da muss man ja eigentlich dann sagen, ist vielleicht drüber, ist ein Schritt zu viel. Ja.
Definitiv habe ich nicht genug geschlafen da. Ich habe da natürlich auch x Interviews gegeben und da noch und hier noch und da noch hin und da noch zu einer Veranstaltung und du wirst so leer gesaugt. Mhm. Weißt aber, der Tag ist so wichtig, dass es eigentlich um alles geht.
Ja.
Weil du hast natürlich auch was zu verlieren als Reporter. Die Mannschaft, klar, es ist eine andere Situation, aber du kannst als Reporter halt auch da viele Fehler lassen, wenn das nicht gut läuft.
Also jetzt war es eigentlich ein großer Erfolg auch für dich und trotzdem dann diese Reaktion, da mag man sich gar nicht ausmalen, wenn du jetzt daneben gelegen hättest.
Nee, das stimmt, das ist definitiv so. Ich würde jetzt tun, es ist schwer zu sagen, also schwer für mich zu akzeptieren, zu sagen, großer Erfolg für mich. Also auch, ich habe nichts gewonnen und habe ich das mit Worten begleitet, aber bin da schon sehr demütig und dankbar, dass ich das machen darf überhaupt. Ja. Klar, man kriegt dann Fernsehpreis, aber du hast schon recht, dass die Preise gibt es vor allem, weil die Mannschaft was geht. Ja, wenn die im Achtelfinale ausscheiden, kriegst du keinen Fernsehpreis.
Ich meinte jetzt auch nicht den Fernsehpreis oder so, sondern einfach, du hast es gut gemacht. Ich glaube, darauf konnten sich ja nachher alle einigen. Also wie du das Tor kommentiert hast, ist ja mittlerweile wirklich ikonisch. Ich sag dir die Worte auch gar nicht vor. Ich glaube, es ist ja irgendwann ist ja auch mal gut. Aber du hast genau richtig gemacht und warst da, glaube ich, sehr, sehr gut austariert zwischen Information und Emotion. Kann man dann ja sagen. Deshalb darfst du den Erfolg ja, glaube ich, auch mitnehmen. Ich meine, es gab auch schon Schlagzeilen, dieser Mann hat uns das EM-Finale vergeigt.
Stimmt, 2008.
2008.
Ja.
Damit muss man dann ja auch den Sommerurlaub gehen.
Das ist so. Das ist ja sowieso Teil des Jobs.
Ja.
Du musst ja mit Kritik umgehen. Es gibt im Prinzip kein Turnier, wo du nicht irgendwo von irgendjemandem angezählt wirst oder dir irgendjemand was mitgeben möchte oder dir mitgibt. Es ihm auch einfach nicht gefällt.
Ja.
Das ist ja auch alles Geschmackssache.
Absolut, ja.
Das ist inzwischen zum Glück so, dass ich damit sehr gut umgehen kann. Aber das ist natürlich auch, es wird natürlich auch gelernt werden. Das ist jetzt nicht über Nacht passiert.
2008 hat es da noch wehgetan? Weil das war ja kein Internet-Troll. Das war, glaube ich, tatsächlich eine Zeitungsschlagzeile.
Ja, aber das ist, man kann das ja schon ganz gut einordnen. Oder ich konnte das einigermaßen einordnen. Das hat mich geärgert natürlich.
Ja.
Was Feedback bei uns war natürlich nicht so. Und das war auch nicht in allen Zeitungen so. Aber es war halt die Meinung des BZ-Kollegen. Und wer ist schon Tom Bartels? Den kannte damals jetzt nicht jeder, würde ich mal sagen. Du wirst ja durch diese großen Turniere nochmal ganz anders bekannt.
Ja.
Ich hatte zwar WM 2006 für RTL kommentiert, aber es sind eben keine Deutschlandspiele. Und die Deutschlandspiele haben eine andere Wucht. Und du bist natürlich Mitverlierer. Und wenn dann jemand sagt, dass die Spanier besser waren und das verdient haben, ich habe daraus schon die Schlüsse gezogen, dass der nicht ganz Unrecht hat.
Ja.
Ich muss schon mehr mir überlegen, wie die Leute das gucken. Die sitzen da im Fantrikot und mit der Bratwurst. Ja. Und nicht wie, die wollen jetzt keine objektive Einordnung, wer zu Recht Europameister wird.
Ja.
Und also du lernst ja letztlich aus jedem Spiel oder aus jedem Ereignis. Du, vielleicht lernst du auch aus jeder Sendung.
Ich hoffe es.
Ein bisschen hochgelegt,
ich
aber
hoffe
so
es
ist
schon.
Es ja. Irgendwie.
Ja, klar. Wenn ich mir es anschaue, dann denke ich auch, Mensch, an der Stelle hätte man aber auch mal.
Mhm.
Klar, stimmt schon. Gibt es denn in der Redaktion, wenn der Sturm außen groß ist, wenn also tatsächlich der Shitstorm dann auf dich zuwalzt, merkt man, dass dann die Redaktion auch so ein bisschen löchrig geschossen wird? Oder ist es im Gegenteil so, dass man dann gerade sagt,
ja, das gibt
unser
beides.
Tom ist...
Es gibt beides. Es gibt ja auch manchmal Situationen, wo ich dankbar bin. Ich habe mal bei einem Confed-Cup-Spiel gesagt zu Antonio Rüdiger, Chicharito bedeutet eben, mach ja nicht den Affen, steh auf, ohne mir irgendwas zu denken. Und dann habe ich weitergesprochen und dann hat das ja seinen Lauf genommen, Shitstorm gegen Tom Bartels, Rassismus-Skandal etc. Und da hat mir die Redaktion aufs Ohr gesagt, es gibt da übrigens wirklich einige, die schreiben und dann habe ich dann gesagt, ja, also ich habe wohl das und das gesagt, das ist natürlich, jetzt würde ich nicht, das habe ich übrigens hinterher nachgeschaut, ich habe zu Mats Hummels auch schon mal gesagt, mach den Affen etc. bei irgendeinem Dings, das ist in meinem Sprachgebrauch, steht sogar im Duden, nichtsdestotrotz hätte ich es bei Antonio Rüdiger, würde ich es nie wieder machen. Mhm. Hab aber eigentlich keine Sekunde darüber nachgedacht. Da ist es gut, wenn die Redaktion dir ein Zeichen gibt, weil es kippte dann wohl im Netz. Ich verfolge das allerdings nicht so.
Ja.
Ich weiß nur inzwischen, dass kaum noch jemand sich die Mühe macht, zu schauen, was ist ein Shitstorm und was nicht.
Ja.
Es sitzt niemand irgendwie ins Verhältnis, wie viele Leute schauen, zu dem, wie viel schreiben. Wenn 10.000 schreiben bei 10 Millionen Zuschauern, ist das eigentlich gar kein Shitstorm, aber das wird niemand, wird dir das vorenthalten. Wenn irgendwo was aufpoppt, was auffällt, wird das geschrieben und es ist immer ein Shitstorm gegen die Person und das ist so und du musst es verstehen und dann irgendwie damit umgehen. Die Redaktionen wissen es oft auch gar nicht und auch viele Redakteure wissen gar nicht, ob das viel oder wenig ist. Und da musst du schon dann schauen, wie bewerte ich, wie gehe ich jetzt damit um?
Du hast dich dann erklärt und hast gesagt, dass das überhaupt nicht, ne? So. Am nächsten Tag gab es dann aber auch Kommentare, die gesagt haben oder die geschrieben haben, der hätte sich nicht entschuldigen sollen. Der hat sich da quasi dann gebeugt und so. Also wie man es dann macht, ist verkehrt. Wie geht's einem da ein, zwei Tage danach? Oder bist du da mittlerweile schon so sehr?
Ja, das war schon unangenehm, aber ja, das habe ich natürlich schon öfter erlebt. Also das erlebt man eigentlich bei fast jedem Großereignis.
Ja.
Weil ich natürlich auch diese großen Dinge da mache. Ja. Das war ja auch ein Halbfinale Confed Cup. Das ist, das, die Überschrift war dann wirklich Riesenaufregung im ARD-Reporter und unten drunter in der Unterzeit mit meinem Gesicht. Das habe ich in Sochi damals noch, da war ja das Spiel, auf dem Balkon dann gelesen und hat mir irgendein Kollege gezeigt beim Wasser. Unten drunter Deutschland im Finale.
Ja. Aber also die wichtige Nachricht war, dass du...
So ist es. Absolut. Man weiß auch inzwischen, was klickt und wie das funktioniert. Und danach sagt aber dann selbst der Kollege von denen, ja, wir mussten das so machen. Das ist ja lächerlich, was du da gesagt hast. Mhm. Aber ich war ja sogar noch am Bus und habe mit Antonio kurz gequatscht. Der wusste es aber schon aus der Flashzone, weil er schon befragt wurde dazu. Herrlich, ja.
Eine grässliche Aufgeregtheit, die da, mit der ihr euch natürlich auseinandersetzen müsst.
Ich glaube, du überlebst das Ganze nur, überleben ist jetzt großes Wort, aber du kannst das Ganze nur überstehen, wenn du mit einer gewissen Gelassenheit durch die Gegend gehst. Auch mit einem Selbstvertrauen, vielleicht sogar mit einer Spur Arroganz. Das ist mir im Prinzip fremd, aber es geht anders nicht.
Ja.
Weil sonst, ich setze mich bei jedem Spiel hin und nehme mir vor, du machst jetzt einfach, du vertraust einfach deinem Gefühl. Ich fange jetzt hier nicht an, fürs Internet zu kommentieren oder für irgendwie Social Media. Die sollen schreiben, was sie wollen. Ich mache so, wie ich es mache und weil ich so mache, mache ich es vielleicht auch schon 30 Jahre. Mhm. Wenn ich jetzt anfange zu überlegen, was streiche ich alles oder was sage ich nicht,
dann verlierst, du auch da die Haftung. Wie geht deine Familie damit um? Hat dich deine Frau dann an dem Abend angerufen und gesagt, Tom, hier brodelt's oder bleib cool, was ist da die Botschaft?
Die hat es auch, die hat, sagte auch direkt, du, das ist eine Duden-Formulierung. Ja. Die ist auch Journalistin, jetzt ist sie im politischen Journalismus unterwegs und kriegt viel mit, liest dann auch viel, filtert viel. Die Kinder gucken natürlich viel so Social-Media-Zeug, das mache ich ja gar nicht. Sag denen auch immer bitte, erspart es mir. Nach jedem Spiel, bitte lies mir jetzt nicht vor, wer, was, wo und antworte auch gar nicht, lass es einfach stehen. Die Erfahrung zeigt, es ist in 3 Tagen vergessen und so ist es dann auch.
Ärgern die dich manchmal absichtlich und sagen, hier, guck...
Nein, gar nicht. Die ärgern sich eher darüber, dass jemand was schreibt. Mhm.
Haben Sie mal gelitten? Gab es Phasen, in denen Sie auch gelitten haben unter dem?
Also die gelitten Papa? Haben Sie jetzt nicht wegen Shitstorm. Da haben Sie von mir auch eine klare Einordnung bekommen. Mhm. Ich habe Ihnen ähnliche Sachen gesagt, wie ich es gerade gesagt habe, dass es in meinem Job so ist, dass es den nicht anders gibt. Aber übrigens gibt es den auch als Politiker nicht anders. Mhm. Noch schlimmer. Kannst als Politiker ja eigentlich entscheiden, was du willst, sind immer Leute dagegen.
Ja, klar.
Es gab wirklich mal Sorge um mich, das war aber bei diesem Terroranschlag in Paris.
Ja.
Wusste ich im Nachhinein auch gar nicht, wie nah ich da so an der Katastrophe vorbeigeschrammt bin, obwohl ich das alles mitbekommen habe. Aber wie, dass der wirklich an dem Eingang rein ist und dass die Attentäter sich verrechnet hatten mit den Bahnzeiten und eigentlich anderthalb Stunden eher da gewesen wären. Das habe ich jetzt so im Nachgang erfahren. Die Doku kommt irgendwann in die ARD. Und wenn du so diese ganzen Infos hörst und wo er sich hochspringen wollte eigentlich. Aber da haben meine Kinder wirklich, einer hat geweint vom TV.
Das war November 2015. Mhm. Für dich, glaube ich, auch eine der allerschwierigsten Aufgaben. Du hast da ein Spiel zu kommentieren und du bekommst natürlich mit, da draußen ist Terror. Paris versinkt im Terror. Letztlich waren ja über 130 Tote, wenn ich das weiß. Und du bist da der Sportreporter oder Sportkommentator, der da weitermachen muss. Wie ging es dir danach, als du das ins Ziel gebracht hattest, dieses Spiel?
Also die Dimension ist mir natürlich erst nach und nach bekannt geworden. Das war jetzt nicht klar, zunächst war es nicht klar, dass so viele Menschen sterben, sondern es hieß irgendwie, es hat sich jemand wohl offensichtlich in die Luft gesprengt vorm Stadion, aber man wusste nicht, ob es irgendwie Tote gab und dann hieß es gibt Schießereien in Paris und so weiter. Aber ich war gegen Ende des Spiels schon so angenockt, da hat mein Körper auch wieder reagiert, dass meine Beine zitterten, aber richtig zitterten und ich konnte das nicht kontrollieren, weil ich glaube ich wusste, das ist nicht gut, dass wir dieses Spiel hier weiter übertragen. Obwohl das so gewollt war, weil eben nicht klar war, was um das Stadion herum passiert, ob noch Attentäter da sind, ob die U-Bahnen sicher sind. Deswegen wollte man das Spiel so normal wie möglich, dass niemand so richtig Verdacht schöpft, zu Ende bringen. Aber mir war der Widerspruch natürlich klar und offensichtlich reagiert dann mein Körper irgendwann. Und
das heißt, die Beine haben einfach
gezittert. Ich konnte es nicht mehr nach oben und ich konnte es nicht mehr ändern. Ich habe versucht, sie runterzudrücken die letzten 10 Minuten. Dann sind aber noch ein Tor gefallen und die Franzosen sind jubelnd in die Kurve gelaufen. Und dann kam aber eine Horrornachricht nach dem anderen und noch eine Entführung und irgendwo ein Kidnapping und ich dachte nur, boah, lass das zu Ende gehen, was machen wir hier, ich habe keinen Text mehr und natürlich kommentierst du dann ganz sparsam und machst weniger und wir haben dann irgendwann uns auch zum Ziel gesetzt, die Leute, die uns zuhören, die waren wohl teilweise im Stadion über uns informiert, was wir wissen, dass wir die so gut wie möglich informieren, aber du möchtest einfach nur nicht mehr auf dem Sender sein, weil ich wusste auch gar nicht mehr, wie ich da was bewerten soll, etc. Schon gar nichts sportlich natürlich.
Wirklich sehr, sehr undankbar. Albtraum. 10 Jahre ist das her jetzt. Und wenn wir schon bei Jahren sind, wir zeichnen das Gespräch ja auf, aber wir strahlen es aus an deinem Geburtstagswochenende. Tom, gratulieren kann ich dir jetzt natürlich nicht, das wäre unredlich. Aber es ist der 60. Geburtstag. Irgendwelche Anflüge einer Midlife-Crisis oder einer Krise, die diese Zahl bei dir auslöst oder auslösen könnte?
Die 60 nicht, bei der Gelegenheit, wenn das jemand fragt, das kam ja auch schon, glaube ich, mit 40, 50, immer mal wieder jemand auf einen zu und sagt, sag mal, 50. Und ich sag dann immer, ich hinterfrage das Leben, seit ich denken kann. Das ging mit dem Gedanken zur Kirche los, als ich 15, 16 war und das hat eigentlich sich bis heute nicht geändert. Und klar, die Jahreszahlen nimmt man mit, aber es gab keine Phase meines Lebens, wo ich nicht alles hinterfragt habe. Auch, ob ich das weitermache und ob ich noch was anderes machen könnte. Und habe immer wieder gedacht, ja gut, das kannst du wahrscheinlich am besten, sonst kannst du nichts. In der Bank wollte ich jetzt nicht wieder anfangen, in der Gießerei auch nicht. Ich habe ja auch mal im Squash-Center oder in der Rezeption in verschiedensten Jobs gearbeitet. Das ist es irgendwie. Und ich habe so, würde sagen, meine Mitte ganz gut gefunden, bin happy mit der Familie, wie alles läuft, wir haben einen riesen Freundeskreis, ob da jetzt eine 6 davor steht. Ich versuche so fit zu bleiben, wie es geht, dass ich noch lange ein vernünftiges, ein schönes Leben habe.
Hast du noch einen Meniskus, der den Sport mitmacht? Oder?
Der Meniskus ist tatsächlich operiert. Ich hatte ja auch 2 Achillessehnenrisse, also diverse kleine Eingriffe. Aber im Moment geht es ganz gut. Also ich spiele ein bisschen Tennis, ein bisschen Paddle. Klar, Golf spiele ich, wenn man das als Sport rechnen kann. Mache aber auch viel Fitness. Kann ein bisschen laufen.
Ja.
Das ist mir super wichtig, aber ich laufe kürzere Strecken als früher. Mhm. und fahre dann Rad. Oft im Fitnesscenter, weil es mir irgendwie da, bin nicht so der Radfahrer von klein auf. Mhm. Aber musste dich ja irgendwie entscheiden, so in dem Alter, wenn du es schon ansprichst mit 60, ja, lässt es jetzt da hingehen, mhm, aber der Typ bin ich nicht. Nee, nee, und nee. Sport, mit Sport bin ich halt groß geworden.
Ja. Weil du jetzt, als ich dich gefragt habe, ob es da eine Krise gibt, bist du sofort auf den Beruf gegangen und dass du dich da eben auch hinterfragst, ist es noch das Richtige? Mache ich es noch ein paar Jahre. Interessant, dass du da nicht zum Beispiel an sowas denkst wie, okay, mit 60, es wird weniger Lebenszeit, man spürt vielleicht so ein bisschen die Endlichkeit, oder ist das für den sehr rationalen Tom Bartels dann, sagen, ja, ist halt so, mache ich mir keine Gedanken
drüber. Nein, gar nicht. Das gehört ja dazu, zu dem Hinterfragen und Reflektieren. Mhm. Die Endlichkeit spüre ich schon lange. Und natürlich hinterfrage ich dann, mache ich diesen Job jetzt noch 7, 8 Jahre, mhm, oder weil der halt intensiv ist und weil er mit viel Reisen verbunden, ja, ist, und oder musst du die Zeit anders nutzen? So ist es unter anderem gemeint. Ja, mhm. Wie lange mache ich es noch? Ich habe jetzt mal wieder verlängert 4 Jahre beim SWR. Mach mir die Entscheidung aber jetzt nicht so leicht, dass ich sage, ich mache es auf jeden Fall, sondern, ja, überlege schon, was wären Alternativen? Möchte ich im Ausland leben? Aber die Entscheidung habe ich alle getroffen, dass es keinen Sinn macht. Mhm. Und dass ich glaube, auch mit meiner Frau zusammen natürlich, die auch gerne arbeitet. Mhm. Und die Kinder sind da und studieren und gehen ihrem Ding nach. Der möchte jetzt nicht irgendwo in Spanien oder so rumturnen. Ja. Das ist es nicht. Ich fühle mich so letztlich wohl, wie ich gerade lebe.
Ja, das ist doch wunderbar.
Ja, also klar, immer überlege ich, was könnte noch besser sein, aber, mhm, es gibt nichts zu beklagen. Ja. Und ich weiß schon, wie privilegiert unser, ja, Leben ist. Muss ja nur die Augen aufmachen, wenn man durch die Städte geht. Ja.
Ich schließe mich an. Ich habe noch 4 Jahre. 5? 5 Jahre bis zur 60. Ich frage dann mal bei dir nach, was es zu beachten gilt, wie man da gut rüberkommt. Tom, ich danke dir, dass du da warst.
Super,
es gern. Hat mir großen Spaß gemacht, ein bisschen in dein Leben zu gucken. Wünsche dir alles Gute und dann eben ein schönes Geburtstagswochenende.
Danke, Jörg. Und es ist selten so, dass Menschen so gut vorbereitet sind wie du. Kompliment.
Das sage ich mal ganz bescheiden. Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.